Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns von Hallo Hebammenzeit, immer anders, immer neu.
Und Marie, ich freue mich riesig, dass wir wieder hier zusammensitzen. Ich sage es jedes Mal und wir beide haben ja so unglaublich viele Gemeinsamkeiten. Ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben das in den letzten Wochen, Monaten, die wir jetzt hier schon live on air sind, glaube ich, schon mitbekommen. Und auch heute in der aktuellen Folge verbindet uns wieder eine Gemeinsamkeit. Nämlich, wir sind beide ein Jahr älter seit der letzten Aufnahme.
Didim. Wir zwei Juni-Kinder.
Und ist das nicht erstaunlich? Ich finde, das Jahr hat ja 365 Tage. Zum einen schon, dass wir den gleichen Monat haben und es ist ja nicht mal eine Woche Abstand.
Es ist noch nicht mal eine Woche Abstand und trotzdem haben wir unterschiedliche Sternzeichen.
Genau das wollte ich heute mit dir besprechen, weil das ist mir auch aufgefallen. Weil diese Gemeinsamkeit war uns offensichtlich nicht vergönnt, dass wir auch noch dasselbe Sternzeichen haben. Ich bin nämlich Zwilling und du bist Krebs.
Richtig, genau. Ganz knapp haben wir uns verfehlt von unserem Sternzeichen. Jetzt, wenn man ja sich in diesen Sternzeichen
Kosmos,
richtig, danke dafür, für diesen Begriff befindet, müssten wir jetzt unsere Aszendenten bestimmen. Vielleicht sind ja die gleich.
Bist du so eine Sternzeichen-Horoskopenmaus?
Nee, aber ich lese das gerne in Zeitschriften. Einfach nur, weil es mir Spaß macht, blätter ich gerne einmal ganz nach hinten und lese das gerne. Und lustigerweise lese ich auch ganz oft jetzt immer dein Sternzeichen nochmal mit.
Das mache ich auch, Marie.
Ich muss auch erst sagen, immer erst meins und dann deins.
Das ist bei mir genauso, ja. Aber ich mache das auch. Ich gehe jetzt nicht aktiv los. Es gibt ja Leute, die sind ja da total im Game und die richten ja ihr ganzes Leben nach dem Stern, nach dem Horoskop und Aszendenten und was weiß ich nicht, was es da alles gibt. Bin ich auch gar nicht. Aber wenn mir ein Horoskop in die Hände fällt, lese ich es immer und wobei ich mich auch immer wieder ertappe, ist, dass ich darüber nachdenke, in gewissen Situationen, ob zum Beispiel Sternzeichen harmonieren. Also zum Beispiel, als ich meinen Mann damals kennengelernt habe, da war es mir schon wichtig zu erfahren, was für ein Sternzeichen der hat und ob das harmonisiert. Also es hätte jetzt nichts an meiner Wahl geändert.
Ja. Wer weiß, Anja.
Aber trotzdem, das ist schon sowas, wo ich mich schon oft ertappe, dass ich dann so denke, du bist das Sternzeichen. Wo ist denn so im Hinterkopf? Völliger Quatsch hier eigentlich. Ich glaube, das macht ja nichts mit der Person. Aber irgendwie so ein bisschen.
Doch, so ein bisschen schon.
Hier ist Hallo Hebammenzeit. Immer anders, immer neu.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme. Ich ertappe mich immer so ein bisschen dabei, dass ich, wenn ich mal ein Sternzeichen lese, mich dann da gerne nochmal mehr reinfuchse. Also, wenn ich dann mal ein Sternzeichen lese, bin ich davon total angetan. Dann lese ich gerne nochmal weiter oder dann gibt es ja auch Jahreshoroskope, keine Ahnung, die groß in Zeitschriften, da gibt es ja dann eine Seite pro Sternzeichen zum Beispiel oder sowas. Dann recherchiere ich da auch gerne nochmal weiter oder gucke den Aszendenten da nochmal und da nochmal an. Aber es ist immer nur so eine Phase oder dieser Moment. Und wenn der dann vorbei ist, dann verlässt es mich auch in meinem Alltag. Aber dann, wenn ich mich mit beschäftige ich mich eigentlich sehr gerne damit, weil ich schon auch so eine bin, die gerne an so etwas glauben würde. Also ich glaube auch, was in meinem Horoskop drin steht, obwohl das ja auch, kann man jetzt ja auch drüber diskutieren. Ne? Und ich glaube, wenn man jedes Horoskop liest, findet man sich in irgendeiner Lebenslage gerade da auch wieder oder kann bestimmte Parallelen ziehen. Aber ich ziehe die trotzdem gerne. Also es ist nicht, dass ich das jetzt aus Spaß lese oder denke, wird irgendwie schon so sein. Weil wenn dann da drin steht, der 25.07. wird dein Glückstag.
Na, dann bist du aber ganz früh wach dran. Dann gehst du direkt um 4, bist du on fleek. Und bis 0 Uhr zum nächsten Tag bist du dann auf Tour.
Am 4.07. pass auf oder so. Ne? Ich weiß jetzt
nicht,
ob ich
wirklich...
Dann bleib ich im Bett. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dann wirklich an dem Tag genau dran denke, aber wenn ich das so lese, denke ich mir, da passiert
was. Ist man
was.
Kurz so in Abstellung.
Aber da passiert was.
Faszinierend, was Horoskope doch für eine Wirkung auf Menschen haben können, oder?
Ja, finde ich irgendwie schon.
Da war aber richtig was los.
Uiuiuiuiui. Menschenskind.
Holla die Waldfee.
Hallo, Wochenrückblick.
Kommen wir direkt zu unserem Wochenrückblick. Da erzählen wir bestimmt heute beide noch ein bisschen mehr von unserem Geburtstag. Ich habe uns deswegen eine Skala mitgebracht. Und zwar von 1 bis Sonnenuntergang am See mit Grillgeruch in der Luft. Wie geht's dir und wie war deine Woche?
Ach, schön. Habe ich ewig nicht mehr gemacht. Ich glaube, das letzte Mal so richtig ausgelassen am See gegrillt, glaube ich, war in meiner Jugend. Stimmt das? Nee, ich war mal im Urlaub und habe einen Hausbooturlaub gemacht. Da war ich auch im See und habe gegrillt draußen. War auch schön.
Ich überlege gerade,
Nee, so richtig ausgelassen. Also ich stelle mir das jetzt vor, du warst so einen Sonnentag am See, packst da noch einen Grill aus und grillst da. Das habe ich mit 16 gemacht.
Und jetzt wäre ich gerade ganz sentimental und denke, ich suche diese Skala raus. Vielleicht sind das so meine tiefsten inneren Wünsche und Sehnsüchte. Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht.
Was?
Ich glaube noch nicht mal in meiner Jugend.
Wir hatten einen ganz tollen See, Gimsheimer See, glaube ich, hieß er.
Wir hatten auch einen tollen See,
und da den Oberstdorfer See. Immer?
Aber ich glaube, wir haben da nie gegrillt. Wieso eigentlich nicht?
Nee, das gibt ja diese tolle Einweggrills. Die haben nie funktioniert, da hast du ein Würstchen, hast du 10 Stunden für gebraucht. Aber wir haben gegrillt, am See.
Nee, ich glaube, sowas haben wir nie gemacht.
Schönes Radler dazu.
Na, ihr habt euch ja gut gehen lassen. Ihr habt euch ja gut gehen lassen.
War herrlich.
Aber ich finde so generell diese Kombination, diese Vorstellung, am See zu grillen, sehr schön. Marie, vielleicht sollten wir uns dazu dann mal verabreden, um das jetzt nochmal auch bei dir aus der Jugend rauszuholen.
Wir machen es ja nicht mit einem Einweggrill, wir machen es dann halt schon ein bisschen professioneller.
Da gibt es richtig tolle inzwischen To-Go, auch für die Campermäuse unter uns.
Ja.
Kannst du gut mitnehmen.
Sehr gut.
Gute Qualität, kannst du es
wirklich
auch
Camper,
auf den Punkt bringen.
Die Aufgabe würde ich dir überschreiben,
richtig,
dass
da
du
bin
den
ich
Campergrill mitbringst.
Richtig,
ich bringe die Zutaten mit.
Du bringst die Zutaten mit, ich kümmere mich um den Grill und jetzt interessiert mich, wie war deine Woche?
Also, wie viel gegrillt habe ich? Nein, es war eine schöne Woche. Es war ja unsere Geburtstagswoche und erstens finde ich das, ich muss das jetzt nochmal betonen, so schön, dass wir echt so nah gemeinsam unsere Geburtstage feiern dürfen.
Ist mir dieses Jahr so erstmal so richtig bewusst geworden.
Ja, und wir denselben Geburtsmonat gewählt haben. Das ist wirklich...
Kannst du dir nicht aussuchen.
Nee, kann man sich nicht aussuchen. Ist dann so.
Obwohl, kannst du dir nicht aussuchen, wir haben ja immer mal wieder die Situation, auch im Kreissaal, dass dann Frauen bewusst sagen, nee, das Kind muss jetzt noch im Juni kommen zum Beispiel. Oder... bis Mitte August, weil ansonsten, ne,
ja.
Horoskop, Sternzeichen, Aszendent, schlecht, Kind muss da sein. Gibt's ja immer wieder.
Ja, das stimmt, das gibt's immer wieder. Oder die so ein ganz spezielles Wunschdatum dann auch haben. Dann wäre es ganz toll, wenn es geboren wird. Aber eine Frage habe ich noch. Wenn wir ja so nah beieinander liegen, bist du termingerecht geboren?
Ich hätte am 21. Juni zur Sommersonnenwende das Licht der Welt erblicken sollen. Bin dann aber am 17. Juni, geschichtsträchtiges Datum, in Leipzig geboren. Natürlich in Leipzig.
Natürlich.
Natürlich.
Wo auch
also,
sonst.
Also man kennt es von mir, der große Auftritt, den hatte ich schon zu diesem Zeitpunkt, ja. Den habe ich mir auch zum Zeitpunkt meiner Geburt nicht nehmen lassen.
Aber schau, dann hatten wir fast denselben Entbindungstermin. Denn mein Entbindungstermin war der 22.06. Ich bin einen Tag später geboren.
Marie, dann hatten
schau
wir
mal.
Also noch fast den gleichen Entbindungstermin.
Das wird ja immer schöner.
Also, wie will man das noch toppen?
Also, das weiß ich auch nicht. Jetzt haben wir uns natürlich entschieden, du etwas früher, ich einen Tag später. Aber trotzdem.
Kannst du dir nicht aussuchen. Ich sag
kannst
noch mal.
Du dir nicht aussuchen. Sind wir halt geboren, weil wir geboren sind, ne? Wie war deine Woche?
Also, meine Woche war auch sehr schön. Ich habe mich an deinen Rat gehalten und habe mir an meinem Geburtstag dieses Jahr freigenommen.
Ja.
Und ich möchte mich bei dir bedanken, weil es war ein wunderschöner Tag.
Schön.
Ich habe ihn zusammen mit Schmausi verbracht, weil die hatte ja Ferien. Mein Mann musste leider arbeiten und wir haben den Tag in vollsten Zügen genossen. Wir waren gemeinsam schwimmen und haben wirklich es uns so richtig gut gehen lassen. Im Osten sagen wir gerne, wir haben uns so einen richtigen Fetten gemacht.
Ja.
Wir beiden. Genau. Und dann war ja das nicht das einzige Highlight, sondern direkt danach, ich bin aus dem Feiern gar nicht rausgekommen, hat mein Bruder ja am Wochenende in der Heimat geheiratet und
von
das ist mir hingefahren.
Fest zu Fest.
Also ich liebe ja Hochzeiten. Ich könnte ja jeden Monat gefühlt auf eine Hochzeit tanzen. Also Einladung willkommen. Ich finde, es wird viel zu selten geheiratet.
Ja, obwohl ich finde, es heiraten wieder viele.
Bei uns im Umkreis gar nicht. Ich habe mich so gefreut, wo er gesagt hat, er heiratet.
Ja, das tut mir jetzt leid, du bist halt aus dem Alter raus. Bei dir geht dann irgendwann Runde 2 wieder los.
Scheidungspartys werden dann auch wahrscheinlich was im Trend in meinem Alter tatsächlich
ja,
ist. Ja, hast du wahrscheinlich recht.
Ja.
Das ist durch bei uns. Und deswegen habe ich mich so sehr gefreut. Und das war so toll, deswegen kam mir die Skala auch direkt in den Sinn. Das war an einem Freizeitbad, also mit See.
Mhm.
Eine Location, schön mit Terrasse, wunderbares Wetter. Es war schön warm, aber nicht zu heiß. Und abends ging die Sonne so schön unter. Der Essensduft in der Nase, alle Liebsten um mich herum. Ich war so richtig selig. Also das war richtig schön und deswegen hatte ich eine wunderbare Woche. Es war wie am perfekten See, perfektes Wetter, die Sonne ging unter. Es war keine Regenwolke, keine Gewitterwolke in Sicht. Man konnte schön draußen bleiben. Ich hatte die Liebsten um mich herum. Also es war einfach herrlich. Ich habe es so richtig genossen.
Das klingt wunderschön.
Bevor wir weitermachen, gibt's eine Mini-Werbepause. Ja, Marie, seit über 5 Jahren geben wir beide jetzt schon auf den verschiedensten Plattformen unser Wissen weiter. Und jetzt haben wir es gewagt und haben das alles in einem Buch komprimiert.
Hallo Hebamme. Liebevoller und ehrlicher Rat für Wochenbett und Babyzeit heißt unser Buch und das passende Hörbuch dazu. Aber worum geht es denn darin, Anja?
Unser Buch ist ein kompaktes Nachschlagewerk für die erste Zeit nach der Geburt. Ihr findet Antworten auf die häufigsten Fragen, die im Wochenbett aufkommen. Und wir geben euch einen realistischen Einblick ins Wochenbett inklusive vieler Tipps und Tricks. Ganz wie ihr das von uns gewohnt seid, gibt es keine Tabuthemen. Hämorrhoiden, Inkontinenz, Paarbeziehungen nach der Geburt. Bei uns finden alle Themen einen Platz und werden ehrlich und frei von jeglichen Ideologien angesprochen.
Das Buch gibt es sowohl online als auch in eurer Buchhandlung zu kaufen und das Hörbuch findet ihr exklusiv auf Audible. Wir hoffen, euch damit ein Stück in dieser besonderen Zeit nach Geburt begleiten zu können und freuen uns unglaublich, wenn ihr das Buch lest oder hört und uns somit auch unterstützt.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Echt jetzt?
Das habe ich nicht gewusst. Nee, oder?
Hallo, Hebammenwissen.
Kommen wir zu unserem Hebammenwissensteil. Jetzt wird es etwas spezieller, denn es wird diese Woche ein Teil 1 und nächste Woche ein Teil 2 geben. Es geht nämlich heute um das Thema Stillbeginn und was du wissen solltest. Und da kamen uns so viele Gedanken und Stichpunkte in den Sinn, dass wir gesagt haben, wir splitten das gerne einmal auf, damit wir euch genug Informationen geben können, aber ihr jetzt auch nicht überflutet werden von Informationen, weil irgendwann ist man ja auch nicht mehr ganz aufnahmefähig. Deshalb haben wir uns beschlossen, Teil 1 und Teil 2 draus zu machen.
Und die Entscheidung haben wir relativ kurzfristig getroffen, aber ich finde es
eben gerade.
Ja, ich finde das wirklich aber eine gute Sache, weil wir wollten ja so ein bisschen wegkommen von dich, so ganz wie bei unserem anderen Podcast da sitzen musst mit Zettel und Stift, dass du dir ja alles merken kannst. Und Hallo Hebammenzeit soll ja was sein, was ihr auch beiläufig konsumieren könnt, wo ihr aber trotzdem ganz viel Information mitnehmen könnt. Und ich glaube, wenn wir das jetzt einfach entzerren, erreichen wir das. Wenn nicht, gebt uns aber unbedingt Feedback gerne in den Kommentaren, dann überdenken wir das nochmal. Wir gehen als erstes mal so ein bisschen auf die Bedeutung des Stillbeginns für Frau und Kind ein, weil, ja, ich glaube, kaum etwas ist im Wochenbett so präsent und emotional aufgeladen und manchmal eben auch herausfordernd wie das Thema Stillen, oder Marie?
Ja, für viele Frauen und Familien ist ja auch das Stillen ein großer Herzenswunsch. Aber bei anderen sieht es auch anders aus. Die empfinden das auch eher als gesellschaftlichen Druck, der da ist, dass man unbedingt stillen muss. Und wie man das ja auch immer umsetzt und welchen Weg jede Familie findet, das weiß man ja vielleicht auch noch gar nicht so ganz genau. Wie funktioniert auch das Stillen? Funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle? Denn Stillen ist kein Automatismus. Also von Grund auf tragen wir einiges in uns, wie das Baby den Saugreflex, ne, dass es dann die Brust direkt schnappen kann. Aber es ist nicht ganz intuitiv, sondern es ist ein Lernprozess, der zwischen Mutter und dem Baby stattfindet. Und das benötigt eben auch eine gewisse Zeit. Und deshalb ist es eigentlich toll, wenn man sich in der Schwangerschaft mit dem Thema Stillen schon auseinandersetzt, um erstmal herauszufinden, ist das Stillen für mich ein Herzenswunsch oder empfinde ich da eher auch negative Gefühle dabei? Kann ich das ja für mich auch leisten? Kann ich mir das vorstellen, mein Baby 100% mit der Brust zu ernähren? Ja oder nein? Und solche Fragen sich zu stellen und diese ganz klar zu beantworten, bringen einem im Wochenbett einfach schon wesentlich weiter.
Ja, und das finde ich ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, weil realistisch einschätzen zu können, was kommt da eigentlich auf mich zu oder was kann auf mich zukommen und da vorbereitet zu sein, wie viele Frauen, die wir auch in den letzten Jahren betreut haben, seit wir Hebamme sind, waren so überrascht von gewissen Dingen, die sie gar nicht auf dem Schirm hatten, wovon sie vielleicht vorher noch nie irgendwas gelesen, gehört, gesagt bekommen haben. Und wir hoffen, wenn ihr die Folge jetzt hier eben hört, dass ihr da besser drauf vorbereitet seid. Denn Stillen ist auch nicht nur Nahrungsaufnahme. Das denken viele immer erstmal. Das ist auch ein psychologischer und hormonell gesteuerter Prozess. Da haben wir es wieder, die Hormone. Ja, auch die spielen natürlich eine zentrale Rolle und haben natürlich dann auch einen Einfluss auf die Frau. Und ja, viele Frauen, aber nicht nur die Frauen, ich finde auch die Paare an sich sind einfach überrascht, wie zentral das Thema Stillen und Stillen generell direkt nach der Geburt ist. Ne?
Ich erkläre das auch immer gerne so, dass Stillen am Anfang wie ein riesengroßer Berg ist, der mit der Zeit immer weiter abflacht und beiläufiger wird. Weil zu Beginn passieren so viele Dinge, die am Anfang erstmal bewältigt werden müssen, zusätzlich zu denen, dass die Geburt verarbeitet werden muss, die ganzen Rückbildungsprozesse laufen, das Leben sich umstellt, dass man neu wieder in der neuen Lebenssituation ankommt, dass das Stillen schon sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Also man stillt zu Beginn relativ viel, je nach Kind auch relativ lang. Und deshalb ist es wichtig, dass man mit Wissen, Verständnis und kleinen praktischen Überlegungen auch eben an das Stillen herangehend im Wochenbett. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir heute darüber reden, dass wir viele Informationen mit euch hier auch teilen. Deshalb Teil 1, Teil 2, dass ihr euch wirklich gute Gedanken darum machen könnt, weil es eben wichtig ist, gut in diese Zeit zu starten. Und je aufgeklärter man ist, desto besser und gelassener kann man es vielleicht auch nehmen, ohne starre Pläne.
Und vielleicht können wir euch dahingehend auch so ein bisschen unterstützen, wegzukommen von diesem, wenn man ja die Frage gestellt bekommt als Frau, ja, möchtest du stillen? Hören wir das ja als Hebamme ganz häufig, na, wenn es klappt. Ja, und damit es eben klappen kann, ist das, was du gerade gesagt hast, Marie, essentiell, ne? Dass man sich einfach informiert, dass man keine starren Pläne hat und dass ihr euch einfach Gedanken macht. Und wir steigen deswegen jetzt direkt erstmal damit ein, was das Stillen eigentlich so besonders macht. Weil Stillen ist etwas ganz Besonderes und da ist zunächst erstmal zu nennen, dass Muttermilch einfach optimal auf die Bedürfnisse eines Neugeborenen und später dann eines Säuglings und Kleinkindes, auch wenn ihr länger stillen wollt, abgestimmt ist. Einfach in der Nährstoffzusammensetzung, die ist immer ideal. Die Kinder brauchen in der jeweiligen Entwicklungsphase Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, Vitamine, Mineralstoffe und genau die Bedürfnisse, die die Kinder haben, die erfüllt die Muttermilch zu 100%. Und das Spannende, Muttermilch ist auch immer individuell angepasst. Also am Anfang ist sie eher durstlöschend, wässriger und dann im weiteren Verlauf der Stillmahlzeit ist sie fettreicher, sättigender und das ist, finde ich, auch eigentlich eine ganz tolle Sache.
Aber nicht nur die Punkte, die du gerade aufgezählt hast, sondern Muttermilch hat noch so viel mehr Vorteile, wie zum Beispiel, dass sie zu jeder Tages- und Nachtzeit optimal temperiert ist, weil sie ist eben körpertemperaturwarm. Sie ist hygienisch einwandfrei, weil sie nicht angemischt werden muss. Sie wird direkt vom Körper produziert, kommt ja nicht nach außen, erst wenn das Kind die Muttermilch trinkt. Und es fördert auch die Darmreifung, da die Muttermilch Probiotika und spezielle Zuckerarten wie zum Beispiel Oligosaccharide enthält, die einfach toll für den Darm ist, um eine Darmflora zu entwickeln und aufzubauen. Sie ist auch immer verfügbar zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Ohne viel Vorbereitung.
Ohne viel Vorbereitung. Manchmal braucht es vielleicht ein bisschen Vorbereitung, aber wenig. Es wird auch weniger mit der Zeit. Sonst ist sie eigentlich wirklich immer da. Man muss nichts einkaufen, nichts waschen, sterilisieren oder ähnliches. Und sie hat auch noch ganz viele immunologische Vorteile.
Sie schützt euer Kind nämlich vor Infektionen und hilft ihm dabei, dass es ein gesundes Immunsystem aufbauen kann und das vom ersten Tag der Geburt an. Und außerdem reduziert Stillen das Risiko für den plötzlichen Kindstod und muss deswegen an der Stelle unbedingt erwähnt werden. Aber nicht nur das, auch das Risiko für Übergewicht und Diabetes bei den Kindern wird gesenkt und das Risiko für Allergien und Magen-Darm-Erkrankungen. Tolle Effekte.
Wirklich tolle Effekte. Also
spricht man im Alltag nicht so oft drüber.
Spricht man im Alltag nicht so drüber. Und auch immer wieder schön, wenn man das aufschreibt, was wirklich Muttermilch doch alles bewirken kann. Ich möchte aber gerne auch noch mal ein bisschen auf die körperlichen Vorteile von der Mama eingehen. Denn da gibt es auch so einiges. Es fördert nämlich die Rückbildung im Körper der Frau. Und da möchte ich gerne einen speziellen Teil rausnehmen, nämlich die Gebärmutter. Denn mit dem Stillbeginn, somit auch eben Ende der Geburt, wissen wir ja, haben wir ja hier auch oft schon erzählt, dass hormonelle Veränderungen im Körper stattfinden. Und das passiert natürlich beim Stillbeginn auch, nämlich durch das Stillen wird Oxytocin ausgeschüttet. Und das führt eben zu Kontraktionen der Gebärmutter, kann Blutungen somit im Wochenbett reduzieren, weil die Gebärmutter sich schneller kontrahiert, zusammenzieht und deshalb die Blutungen weniger werden können. Und das unterstützt die emotionale Bindung auch zum Kind. Das heißt, Oxytocin wird ja auch das Kuschelhormon genannt und ist somit eben auch bindungsfördernd.
Wo du das gerade sagst, wird vielleicht der ein oder anderen Hörerin gerade klar, warum sie beim Stillen vielleicht Nachwehen deutlich stärker spürt, als wenn sie vielleicht gerade nicht stillt. Also das hängt genau da mit dieser Oxytocin-Ausschüttung beim Stillen zusammen, weil dadurch eben die Kontraktion eurer Gebärmutter angeregt wird und somit der Rückbildungsprozess. Und außerdem ist natürlich noch ein weiteres Hormon auch hier wieder essentiell, nämlich das Prolaktin. Das ist nämlich dafür verantwortlich, dass die Milchbildung bei euch in Gang kommt. Also eine ganz schön hormongeladene Zeit. Wir kommen irgendwie in jeder Folge immer wieder zum Thema Hormone. Kommen wir nicht drum rum. Also.
Es passiert halt einfach zu viel. Nicht nur in der Pubertät, nicht nur in der Menopause, sondern jetzt auch noch hier. Ich glaube, wir Frauen, wir sind davon einfach unser Leben lang geprägt. Jeden Monat, egal ob schwanger oder nicht, mit Zyklus, mit allem drum und dran.
Da können wir uns mal jetzt wirklich aber auf beide Schultern klopfen.
Richtig auf die Schulter klopfen. Wir möchten gerne noch eine Studie ansprechen. Und zwar geht es hier darum, dass durch das Stillen auch das Risiko für Brustkrebs, Eierstockkrebs, aber auch einem Diabetes mellitus Typ 2 gesenkt werden kann. Denn hier wurden hormonelle Faktoren bei der Frau gemessen, die auf die Entwicklung von Brustkrebs untersucht wurden. Und hier kam nämlich raus, dass die Stilldauer schützt. Das bedeutet, je länger eine Frau stillt, desto mehr sinkt das Risiko im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs zu erkranken. Und kurze Erklärung noch dazu, denn Stillen unterdrückt die Ausschüttung des Hormons Östrogen, welches bekanntermaßen auch das Brustkrebsrisiko beeinflusst.
Finde ich noch ein toller Nebeneffekt eigentlich des Stillens, der immer mal wieder kommuniziert wird, aber gar nicht so viel eigentlich. Und wenn ihr da nochmal was nachlesen wollt, wir verlinken euch natürlich die Studie dann auch wieder in den Shownotes. Da könnt ihr euch das in aller Ausführlichkeit nochmal anschauen. Das ist wirklich super interessant. Du hast es vorhin schon in der Einleitung gesagt, Marie, Vorbereitung auf die Stillzeit macht auf jeden Fall schon in der Schwangerschaft Sinn. Und deswegen haben wir euch da mal so einen Zeitraum mitgebracht, wann es günstig ist, sich auf jeden Fall mal hinzusetzen und sich über das Thema Stillen Gedanken zu machen. Spätestens ab der 30. Schwangerschaftswoche ist immer so, wo ich den Frauen, die ich betreue, sage, jetzt komm, macht's schon mal Sinn, wenn du dir noch keine Gedanken gemacht hast oder dich noch nicht weitergehend im Stillen informiert hast.
Zumindest, dass die grundlegende Frage geklärt ist, möchtest du stillen, ja oder nein?
Ja.
Denn das ist natürlich auch wichtig für unsere Betreuung im Wochenbett, ja. Aber eben auch für die Betreuung im Krankenhaus oder je nachdem, wo man entbindet, dass man dann verschiedene Wege einleiten kann, wenn nicht gestillt werden möchte. Denn dann gibt es ja verschiedene Medikamente, die man zum Beispiel geben kann, damit die Milch erst gar nicht richtig in Gang kommt.
Wenn ihr euch jetzt gerade fragt, ja, wie kann ich mich denn jetzt informieren? Ihr tut es gerade schon, ihr hört den Podcast, also da gibt es schon ganz viele Informationen.
Herzlichen Glückwunsch.
Also ein Podcast kann eine tolle Möglichkeit sein. Social-Media-Kanäle, wo ihr einfach fundiertes Wissen bekommt rund ums Thema Stillen, können eine Möglichkeit sein. Ihr könnt einen Stillvorbereitungskurs besuchen. Ihr könnt aber eben auch eure Hebamme kontaktieren und mit der sprechen. Ihr könnt einfach euch auch Bücher ganz klassisch in der Bücherei ausleihen, aber auch kaufen. Vielleicht auch mal rumfragen im Freundinnen- und Bekanntenkreis, ob da ein Buch vielleicht noch dasteht, was weitergegeben werden kann. Da gibt es wirklich tolle Lektüre. Und was ich auch immer sehr sinnvoll finde, dass man in den Austausch kommt mit Frauen, die gestillt haben, die einfach mal von ihrer Erfahrung während der Stillzeit sprechen können. Und sucht euch da am besten jemanden, wo ihr Vertrauen zu habt, wo ihr vielleicht eben nicht nur die geschönte Wahrheit hört, sondern die echte Realität rund ums Thema Stillen, weil dann könnt ihr es für euch natürlich auch realistisch einschätzen.
Gerne empfehlen wir beide auch, den Partner bzw. die Partnerin mit einzubeziehen. Denn vor allem zu Beginn des Wochenbettes ist es eben ein Riesenthema und kann zeitaufwendig sein, weil das Stillen hier einfach ja etabliert werden
muss. Oh ja. Hast du auch so viel Zeit am Anfang stillend zugebracht? Ich habe
gefühlt habe ich Dauer gestillt.
Ich auch.
Und ach, es ist ja aber auch bei uns Hebammen, man sagt ja immer, ach, bei euch läuft das ja wahrscheinlich, ne, ihr stillt ja so von vornherein recht gut. Also ne, uns wird ja so nachgesagt, da sollten wir ja keine Probleme haben. Aber man vergisst, dass wir in genau diesen Phasen ja auch das erste Mal wir beide mit unseren Töchtern Mamas geworden sind. Und obwohl wir schon sehr viele Stillanleitungen gegeben haben in unserem Leben, würde ich jetzt mal behaupten, dass wir das Stillen trotzdem selbst erlernen mussten. Weil das Handling, okay, ich glaube vom Handling her, wir hatten einfach schon viele Neugeborene in der Hand, da hatten wir bestimmt einen Vorteil, wie halte ich ein Neugeborenes, wie positioniere ich es, da hatten wir
auf
das
was
Wissen
muss ich achten?
Einfach schon da, auf ja. Was muss ich achten, wie lege ich richtig an, okay, da muss man schon sagen, klar, das Wissen haben wir vielleicht auch nochmal präsenter als andere, aber dennoch ist es ja auch nicht immer nur unsere Entscheidung oder die Entscheidung der Frau, sondern ein Zusammenspiel mit dem Kind. Und das ist ja eine Komponente, die man nicht so wirklich entscheiden kann. Und wie ist das Körpergewicht? Nehmen die Kinder gut zu? Ja oder nein? Welche Problematiken kommen? Kann das Kind gut die Brustwarze schnappen? Also schafft man das als Team eben gemeinsam? Und da mussten wir uns genauso reinfinden mit unseren Kindern.
Kann ich exakt so bestätigen. Deswegen auch an der Stelle, wenn ihr gerade vielleicht durch eine schwierige Phase geht, denkt, Mensch, das gibt's doch nicht. Alle anderen kriegen das hin, wir nicht. Auch wir Hebammen haben am Anfang mit diesem Problem zu kämpfen. Und ich glaube...
Und stillen. Ja. Und also wirklich Stunden haben wir damit verbracht. Und wenn es Clustern am Abend losgeht, nochmal so mehr.
Wahnsinn. Aber man vergisst es doch dann irgendwann im Laufe der Zeit relativ schnell und es lohnt sich da irgendwie durchzuhalten.
Kommen wir aber zu meinem Punkt zurück. Ich hatte ja gesagt, Partner und Partnerin mit einzubeziehen kann wirklich sehr hilfreich sein. Und das würden wir euch auch wirklich empfehlen, das einfach einmal gemeinsam zu besprechen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, was eure Wünsche da auch sind. Möchtet ihr gerne stillen, ja oder nein? Denn das Stillen betrifft nicht nur die Mutter, sondern eben die gesamte Familie, weil man hier natürlich dann auch unterstützen muss. Vor allem, wenn auch Geschwisterkinder vielleicht schon da sind und das Stillen wirklich etabliert werden muss, Stillmahlzeiten wirklich auch mal eine halbe bis dreiviertel Stunde zu Beginn dauern können, dann
pro Seite.
Pro Seite, bis es selbst der Milchanschluss richtig da ist, dass eben drumherum alles gut organisiert werden kann und ihr auch die Zeit habt, eben genau diese halbe, dreiviertel Stunde in Ruhe zu stillen, ohne Stress, ohne das im Gehen oder Ähnliches zu tun. Da braucht es natürlich ein gutes Konstrukt drumherum alleine dafür.
Und die gemeinsame Vorbereitung schafft ja einfach auch Verständnis für die Situation. Wenn beide wissen, okay, das kann realistisch auf uns zukommen. Wenn das nicht eintritt, ja wunderbar, dann hat man die Pläne gemacht und Pläne sind ja eben dafür da, dass man sie auch mal umwirft. Aber wenn man sich eben keine Gedanken darüber gemacht hat, sich nicht realistisch vorbereitet hat, sich nicht mal ausgetauscht hat, ne, dass es eben sein kann, dass ich Unterstützung brauche, weil ich eben viel Zeit damit zubringen werde zu stillen, ja, dann ist man dieser Herausforderung eventuell ja dann auch gar nicht gewachsen. Ne? Wie auch. Man kann ja dann auch dem nicht stillenden Partner, Partnerin keine Vorwürfe machen, ja, weil die das ja vielleicht gar nicht so in dem Ausmaß mitbekommen oder auch genauso nicht wissen, wie ihr es auch nicht gewusst habt. Deswegen, mit der Verständnis habt für mögliche Herausforderungen, für die Bedürfnisse, die da auch sind, unbedingt zusammen an einen Tisch sitzen und sprechen. Und was man in dieser Zeit auch nicht unterschätzen darf, da spielen nicht nur die Hormone eine Rolle wieder, sondern einfach generell auch die Emotionen, die im Wochenbett da einfach zusammenkommen. Und wenn man da jemanden an der Seite hat, der einen emotional unterstützen kann, und das kann eben Partner, Partnerin sein, die einen motivieren, die einen ermutigen und die einen einfach in schwierigen Phasen diesen Rückhalt geben, dann ist das so unglaublich wertvoll und hilft einem durch die tiefsten Täler, durch die man manchmal einfach eben geht, gerade in den ersten Tagen und Wochen im Wochenbett. Und ja, wenn das Stillen eben auch noch nicht ganz reibungslos vielleicht läuft.
Und so ist ja auch das Erwartungsmanagement daran. Wir hatten es zu Beginn schon gesagt, dass das Stillen eben ein Lernprozess ist auf beiden Seiten und kein Automatismus, der von vornherein direkt da ist. Vor allem, wenn es doch ein paar Schwierigkeiten oder Herausforderungen gibt. Es braucht einfach Zeit. Und wir würden gerne nochmal auf die Anatomie der Brust zu sprechen kommen. Denn jede Brust ist auch unterschiedlich, individuell. Es gibt ganz viele verschiedene Formen und
Größen.
Arten, Größen. Und das ist genauso gut, wie es ist. Aber es ist wichtig, dass ihr euch mit eurer Brust auseinandersetzt. Wie ist sie geformt? Habt ihr vielleicht anatomisch Schwierigkeiten, wie zum Beispiel, dass ihr sehr flache Brustwarzen habt, die vielleicht sogar auch eingezogen sind, ne? Da kann man in der Schwangerschaft schon sehr viel tun, durch zum Beispiel Massagen oder verschiedene Hilfsmittel, um eben auch die Brustwarze vorzubereiten. Oder ihr schon lernt, auch in der Schwangerschaft, wie ihr mit flachen Brustwarzen gut stillen könnt. Welche Hilfsmittel gibt es da? Welche Handgriffe gibt es, um die Brust dann optimal vorzubereiten, wenn ihr gemeinsam mit eurem Kind stillt?
Und das ist ja auch toll, sich mit der Brust so ganz intensiv zu beschäftigen, auch schon in der Schwangerschaft, weil eure Brüste werden euer Kind ernähren. Ein Meisterwerk der Natur. Huldigt sie in der Schwangerschaft. Schaut sie euch genauer an, wenn ihr das vorher noch nicht getan habt. Da habe ich mal auch in dem Buch so einen Tipp gelesen. Mal deine Brüste hier auf. Wie siehst du sie? Um einfach eine Beziehung auch so aufzubauen, weil im Alltag sind wir jetzt ja nicht ständig mit unseren Brüsten zugange. Seitdem wir sind Hebammen. Meine Freundin Vicky hat immer mal zu mir gesagt, ich habe ja vorher in der plastischen Chirurgie noch eine Zeit lang gearbeitet und dann wurde ich Hebamme. Sag mal, Anja, hast du eine Affinität zu Brüsten? Vielleicht. 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 Ja, aber wie gesagt, sonst im Alltag als Frau ist man jetzt ja nicht permanent mit seinen Brüsten irgendwie zugange. Aber in der Schwangerschaft macht es schon durchaus Sinn, sich mit denen wirklich mal intensiv zu beschäftigen und auseinanderzusetzen.
Und man wird ja auch gewissermaßen so ein bisschen zu gezwungen, weil die Brust sich ja schon massiv verändert. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber manche stellen vielleicht auch fest, dass sie in der Schwangerschaft auf einmal schon 1 bis 2 Cups größer haben. Ne? Und man.
Ich stiele mal rüber.
Ich habe Riesenbrüste.
Imposant. Ich bin richtig ein bisschen neidisch.
Ich habe Riesenbrüste bekommen. Ich bin jetzt ja auch gerade erst mal ein bisschen über die Hälfte. Aber ich sag's euch,
deine Brüste
wenn
sind
es so
mehr
weitergeht. dann weiß ich auch nicht mehr genau, welche BH-Größe ich mir kaufen sollte.
Angeberin. Nee.
Aber das ist ja auch was, auch damit muss man ja umgehen lernen. Also ich merke das jetzt wirklich auch gerade an mir, wie die Kleidung anders fällt. Also ich meine das jetzt wirklich ernst.
Neulich hattest T-Shirts. Du eine Bluse an, da haben wir so gelacht. Marie hatte eine Bluse an, die sah wunderhübsch aus und dann setzte sie sich vor mir hin.
Und die Knöpfe,
ich hatte wirklich ein bisschen Angst, dass der Knopf mir gleich ins Auge schießt. Ich war wirklich mit Angst und Schrecken saß ich da und dachte, ich verliere gleich mein Augenlicht.
Ja, aber auch genau so. Ne? Also erstens, Kleidung passt vielleicht auch nicht mehr, verändert sich, aber auch T-Shirts. Ich habe ja auch ein paar weite T-Shirts, aber man trägt jetzt ja auch mal engere T-Shirts, auch weitere Hosen oder sowas. Um Gottes Willen, wirklich, wenn ich die anziehe, diese engeren T-Shirts, ich fühle mich wirklich wie Pamela Anderson.
Das glaube ich dir sofort.
In ihren besten Jahren.
Und dann zieht sie ja auch, dadurch, dass ja dann oben mehr Stoff gebraucht wird, zieht der Bauch dann
das von unten noch mal
90-Style.
Hoch. Und noch nicht mal der Bauch, der ja zusätzlich noch wächst, sondern die Brust, die halt auch das alles anhebt. Und das Allerlustigste war, das kann ich jetzt hier wirklich noch erzählen, da musste ich 2 bis 3 Minuten mit meiner Tochter lachen. Sie kam zu mir und setzte sich auf meinen Schoß. Wir wollten ein Buch zusammen lesen und sie muss sich jetzt ein bisschen seitlich setzen, weil der Bauch eben schon da ist. Dann kann man sich nicht mehr so ganz frontal setzen. Sie setzte sich so ein Stück zur Seite, kuschelte sich an mich ran und machte mit der Schulter schon immer so, drehte sich rum und sagt, Mama, deine Brust ist ja riesig.
Recht hat sie. Kinder, Mund tut Wahrheit
kund. Ist ja nicht schlimm. Also ich habe ja von Natur aus eher kleinere Brüste, aber sogar sie hat gemerkt beim Buchlesen, dass sich doch da körperlich gerade wirklich relativ viel verändert. Auch die Brustgröße. Und das wird ja auch alles schwerer.
Absolut.
Also, da muss man sich auch mal
dran
gewöhnen.
Muss man auch gut gucken, dass man gute BHs sich zulegt, dass nichts drückt, dass nichts spannt, weil das ist ja das Schlechteste, was man dann auch tun kann, weil sich noch in die engen Sachen weiter, auch du in dein enge T-Shirts weiter rein, dann hol dir doch jetzt mal gefälligst noch ein paar. Du sollst dich ja auch wohlfühlen.
Nicht mehr. Nee, auch das, aber gehört ja auch dazu, sich Absolut. Mit der Brust in der Schwangerschaft auseinanderzusetzen. Wie verändert sie sich? Auch Brustwarze und Brustwarzenvorhof verändern sich. Vielleicht stellt ihr bei euch auch fest, dass sie dunkler werden, größer werden, länger werden. Also da passiert wirklich relativ viel.
Weil sie sich fürs Stillen vorbereiten.
Weil sie sich genau fürs Stillen vorbereiten. Und das ist ja auch eine Frage, die uns oft gestellt wird bei Vorgesprächen oder wenn es dann zum nächsten Treffen nochmal kommt, dass ich gefragt werde, warum werden meine Brustwarzen und Brustwarzenvorhof so dunkel? Mhm. Also die wirklich, die sind ja 2 bis 3 Farbtöne, würde ich jetzt mal sagen, dunkler. Und das liegt daran, dass das Baby nach der Geburt die Brustwarze gut findet, beziehungsweise sehen kann, ah ja, da ist Brustwarzen, Brustwarzenwurf, da jogge ich an, da bin ich richtig.
Und da fällt mir direkt auch noch eine Frage ein, die auch eigentlich immer gestellt wird. Und das ist nämlich, ob man in der Schwangerschaft schon irgendwas speziell tun soll, um die Brustwarzen vorzubereiten für Stillen, ob man die speziell pflegen soll. Das kommt daher, dass das früher ja gang und gäbe war und auch immer noch kursiert. Ne? Du musst deine Brustwarzen abhärten, damit die für Stillen vorbereitet sind. Und da kursieren noch die wildesten Geschichten von mit der Wurzelbürste ab Schwangerschaftswoche so und so in der Dusche
rubbeln
10 Minuten. Da denke ich immer, aua, das haben die Frauen früher gemacht, das wurde früher empfohlen. Und da ist jetzt die absolut gute Nachricht, das ist nicht mehr empfohlen. Ihr müsst eure Brustwarzen nicht abhärten. Ihr müsst nicht nur, ihr sollt die sogar nicht abhärten, weil ihr könntet im schlimmsten Fall schon Mikroverletzungen verursachen, ja, euch wunde Brustwarzen in der Schwangerschaft zaubern, was ja absolut nicht gewollt ist. ihr schaut einfach, ne, dass ihr auf so gewisse Dinge achtet, wie ein gut sitzender BH, dass ihr euch den besorgt, dass nichts einschnürt, dass nichts abdrückt. Wenn ihr auch merkt, eure Haut wird vielleicht trocken, dass ihr die vielleicht mit einem Brustwarzenöl ein bisschen pflegt, dass ihr einfach die Haut geschmeidigt haltet, aber ihr müsst die nicht speziell vorbereiten. Und das mit der Wurstelbürste, um Gottes Willen, im schlimmsten Fall, was ich mich da auch immer frage, wenn man die Brustwarzen so exzessiv auch stimuliert, wie das ja die Frauen da früher viele Jahre getan haben, also im schlimmsten Fall haben die sich ja auch vorzeitige Wehen da wahrscheinlich hingezaubert. Also das ist absolut überholt, das ist nicht mehr zeitgemäß.
Was ihr aber tun könnt, ihr könnt eure Brust natürlich pflegen. Wenn ihr jetzt ein Schwangerschaftsöl zum Beispiel habt, womit ihr euer Bauch immer einölt, vielleicht morgens oder abends oder sogar morgens und abends, das könnt ihr natürlich auch gerne für eure Brust verwenden. Vor allem, wenn ihr wirklich feststellt, dass jetzt eure Brustgröße sehr viel größer wird. Wie
die Brust auch spannt,
bei,
ja.
Wie zum Beispiel bei mir, die Brust spannt, sie juckt, ne, die Haut, die muss sich dahingehend ja auch ausdehnen und verändert sich. Dann könnt ihr eure Brust auch gerne mal damit einölen und das einfach nicht nur den Bauch, sondern nach oben hin erweitern. Und auch da kommt man mit der Brust ja nochmal in Berührung, schaut sie nochmal vielleicht genauer an. Wie verändert sie sich? Findet man jetzt schon harte Stellen? Ne? Wird sie gespannter? Wird sie schon voller? Stellt man vielleicht auch fest, ob ein, zwei Milchtröpfchen schon kommen? Kann ja auch immer mal sein, wenn man die Brust einölt. Und ist eben schon eine tolle Möglichkeit, Kontakt zu eurer Brust aufzubauen.
Ich hatte gerade schon mehrmals angesprochen, besorgt euch einen gut sitzenden BH. Jetzt denkt ihr vielleicht, oh, parallel mache ich hier die Sammelbestellung schon für einige Still-BHs. Überstürzt das bitte nicht. Es ist eigentlich so in der Schwangerschaft, dass wir Hebammen immer empfehlen, dass ihr euch nicht mehr als ein bis maximal zwei Still-BHs zulegt und ihr eben keine Vorratskäufe macht. Warum ist das wichtig? Weil sich eure Brustgröße in den ersten zwei Wochen nach der Geburt, bis das Stillen etabliert ist, nochmal verändert. Ja, und wenn ihr euch da jetzt auf Pi mal Daumen eindeckt, die sind ja auch nicht ganz günstig und dann passen die am Ende nicht, dann ist das sehr, sehr schade. Also deswegen besorgt euch jetzt ein, maximal zwei, die euch gut passen, die gut sitzen, die euch gefallen. Schaut auch, da gibt es verschiedene Formen. Guckt mal, mit was ihr vielleicht vor der Schwangerschaft auch schon gut gefahren seid. Ob das jetzt eher so ein sportlicher Sitz war oder doch eher was mit Spitze. Also da gibt es inzwischen eine große Auswahl. Und dann geht aber wirklich erst los, wenn eure Brust die endgültige Form und Größe hat und kauft dann wirklich eine größere Menge, weil nicht, dass ihr dann einen schlecht sitzenden Still-BH während der kompletten Stillzeit nehmen müsst, weil das gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn das Ding die ganze Zeit drückt.
Das ist wirklich schlimm und es kann ja sogar dann auch ein Auslöser für einen Milchstau oder dann schlimmer noch eine Mastitis sein. Aber eins bis zwei Still-BHs könnt ihr euch gerne auch schon anschaffen. Und ein Spoiler da nochmal, ihr könnt die in der Schwangerschaft natürlich auch schon tragen, weil die sind ja vielleicht auch schon ein, zwei Cups größer. Das heißt, falls eure Brust sich dahingehend in der Schwangerschaft schon verändert und eure BHs, die ihr jetzt auch tragt, zu klein sind, könnt ihr natürlich auf die wechseln und später dann im Wochenbett nochmal für mehr Vorrat und dann auch die optimale Größe, die ihr habt, einmal besorgen. Welche Anschaffungen sind noch sinnvoll? Stilleinlagen, da könnt ihr euch auf jeden Fall eine Packung mal zulegen und dann schauen, wie eure Brust ist, ob sie ausläuft oder nicht oder ob ihr viele Stilleinlagen braucht. Da könnt ihr überlegen, ob ihr gerne Stilleinlagen verwenden wollt, die nur einmal verwendet werden können. Das heißt, ihr verwerft sie einfach danach. Oder ob ihr Stilleinlagen verwenden wollt, die mehrmals getragen werden können und die ihr dann wascht. Also die haben ja dann aber auch verschiedenste Materialien. Manche sind aus Baumwolle oder Wolle-Seide. Oder da gibt es ja wirklich die verschiedensten. Fühlt die einfach mal, fasst die mal an und schaut, was euch da gut tut. Und falls ihr euch wirklich da ganz unsicher seid, könnt ihr auch erstmal auf ein Einmalprodukt gehen. Da besorgt ihr euch zwei, drei davon. Und falls ihr merkt, ja, ich brauche Stilleinlagen, weil meine Brust eben stark ausläuft, könnt ihr dann immer noch entscheiden, nehme ich das Einmalprodukt oder gehe ich dann vielleicht auf die andere Variante und benutze Stilleinlagen, die wiederverwendet werden können.
Und das finde ich auch so super interessant. Viele gehen ja davon aus, dass jede Frau in der Stillzeit immer Stilleinlagen braucht. Und ich weiß, wir zwei hatten da nämlich gar keine Gemeinsamkeit. Ich gehörte nämlich zu den Frauen, die Stilleinlagen gefüttert haben ohne Ende. Und du hast, glaube ich, nicht eine einzige Stilleinlage gebraucht,
oder?
Ich
habe nicht eine einzige Stilleinlage
gebraucht. Und ich konnte keinen Meter gehen ohne.
Ich kann es dir auch gar nicht sagen, warum. Und ich hatte ja dann auch die Packungen daheim. Und ich habe mir mehr als eine besorgt. Ich habe sie wirklich am Schluss verschenkt. Ja, dann war mal ein kleiner Milchtropfen im BH. Aber ich bin nicht ausgelaufen.
Ich habe Großpackungen nach Hause getragen weil ich kam auch mit dem Waschen von wiederverwendbaren Stilleinlagen gar nicht hinterher. Es war unglaublich. Ich habe so viel Stilleinlagen gebraucht und habe das auch nicht unter Kontrolle bekommen, während der ganzen Stillzeit nicht. Also es war wirklich ein bisschen blöd. Da brauchte nur ein Geräusch irgendwo sein. Das konnte eine miauende Katze sein und schwupp, ja, sah ich aus und war getränkt in Muttermilch. Also ja, deswegen. Also so unterschiedlich kann das sein. Deswegen holt erstmal wenig und dann könnt ihr die auch nachordern. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, wenn ihr vielleicht unter trockenen Brustwarzen leidet, das ist nicht ungewöhnlich, dass die Haut vielleicht da auch so ein bisschen spannt, dass ihr euch einfach eine gute Pflege besorgt. Unser Brustwarzenöl von Hallo Hebamme zum Beispiel ist da eine tolle Möglichkeit. Und was ich auch eine ganz tolle Sache fand und bis heute ja finde, also es liegt bis heute ja noch auf der Couch, wer uns auf Instagram folgt, weiß das, ein Stillkissen. Da hatte ich nicht nur eins, da hatte ich zwei. Es ist in der Schwangerschaft bei mir eingezogen, weil ich das da schon unglaublich gemütlich fand, um mich bequem hinlegen zu können, um in den letzten Schwangerschaftswochen auch irgendwie noch eine Position zum Schlafen zu finden. Und dann während der Stillzeit habe ich das auch super gern genutzt. Auch dann noch, wo Schmausi schon älter war, weil du konntest es dir irgendwie gemütlicher machen, du konntest irgendwie eine bessere Position finden und das liegt bis heute auf der Couch, das nutzen wir zum Lesen, zum Fernsehen, Glotzen, also das war einfach eine unglaublich gute Investition, muss ich ehrlich sagen.
Geht mir genauso, ich liebe auch mein Stillkissen, in der Schwangerschaft eingezogen und jetzt auch weiterhin gut in Gebrauch, also eben um wieder gute Stillposition zu finden, allein den Bauch zu stützen, ne, wenn man sich irgendwie rumdreht und. Das können wir euch wirklich sehr ans Herz legen, vor allem zu Beginn, dass eben das Kind auch gut positioniert ist, bis ihr das Handling wirklich richtig raus habt, dass ihr hier ein tolles Stillkissen verwendet. Das sind, glaube ich, erstmal so die wichtigsten Essentials, die wir euch gerne mitgeben würden, die man zum Stillbeginn benötigt. Aber es gibt ja auch noch so ein paar Dinge, die auch tolle Essentials sind, die aber jetzt nicht unbedingt in materieller Form ausgedrückt werden können. Wie zum Beispiel, dass im Idealfall direkt nach der Geburt ein Haut-zu-Haut-Kontakt zwischen Mama und Baby stattfinden kann, weil es eben das Stillen, das Bonding, aber auch die hormonelle Veränderung, Ausschüttung auch des Oxytocins beeinflussen kann, wenn eben direkter Hautkontakt stattfindet.
Idealerweise sollte nämlich nach der Geburt ein frühes Saugen an der Brust erfolgen. Innerhalb der ersten Lebensstunde ist empfohlen, aber wir wissen aus unserem Alltag als Hebammen ganz genau, diese erste Stunde nach der Geburt, die vergeht quasi wie im Wimpernschlag.
Die ist gefühlt eine Minute lang.
Also 30 Sekunden würde ich manchmal denken. Deswegen tolle Aufgabe auch für eure Geburtsbegleitung, da die Uhr auf jeden Fall im Blick zu behalten, um zu schauen, dass euer Kind eben frühzeitig an die Brust geht. Die Kinder haben Reflex, die machen sich direkt auf die Suche in der Regel. Manche sind ein bisschen schläfrig, die brauchen ein bisschen länger, aber man kann das schon beobachten, dass die dann so langsam anfangen loszucrawlen, ja, und sich auf den Weg zur Brustwarze machen. Und dafür ist eben der Haut-zu-Haut-Kontakt unmittelbar nach der Geburt essentiell, ne, dass die sich überhaupt auf den Weg machen können.
Es gibt aber natürlich auch Notfälle, medizinische Gründe, warum es vielleicht auch nicht direkt möglich ist, einen Haut-zu-Haut-Kontakt herzustellen. Das wissen wir. Macht euch bitte nicht verrückt. Ihr stellt dann den Haut-zu-Haut-Kontakt her, beziehungsweise könnt dann mit dem Stillen beginnen, wenn es zum richtigen Zeitpunkt kommt. Wir sagen, dass es optimal ist, aber es heißt nicht, falls es nicht in diesen ersten Lebensstunden stattfinden sollte, dass das Stillen dann komplett verloren ist oder es jetzt irgendwie alles ganz arg erschwert. Also sollte natürlich das Stillen in den ersten 24 Stunden zum Beispiel jetzt gar nicht möglich sein. Dann würde man andere Maßnahmen einleiten, wie zum Beispiel Muttermilch abzupumpen oder ähnliches. Aber stresst euch dann nicht, bondet mit eurem Kind und legt dann das Baby an, wenn es möglich ist.
Aber wie gesagt, das kann eine tolle Aufgabe auch für die Geburtsbegleitung sein, immer die Uhr so ein bisschen im Blick zu behalten, weil ihr seid vielleicht mit anderen Dingen in dem Moment beschäftigt und vielleicht würde sich doch irgendwie ein Moment ergeben und es kommt noch nicht so richtig zurecht. Mit dem Handling seid gerade noch überfordert vielleicht oder auch erschöpft von der Geburt, dann holt euch doch die Hebamme dazu. Dann kann gemeinsam geschaut werden, ob das Kind vielleicht Unterstützung braucht, um den Weg zur Brust zu finden, ob er Hilfe beim Anlegen benötigt, ob man das Kind schon an die Brust bringt. Also Kommunikation ist auch hier key, ja. Aber wichtig ist eben, dass man es überhaupt auf dem Schirm hat, weiß, ne, damit man sich dann entsprechend auch Hilfe suchen kann.
Und hier auch bitte keine Sorge. Ihr legt euer Kind an, so wie ihr es könnt. Die Technik muss hier wirklich nicht perfekt sein. Ihr könnt euer Kind anlegen und dann kann man immer noch anfangen zu optimieren und dann im Nachhinein auch nochmal schauen oder bei der nächsten Stillmahlzeit. Also wenn da das Kind noch nicht 100% perfekt angedockt ist, heißt das auch nicht, dass ihr direkt wunde Brustwarzen bekommt. Das erste Anlegen kann auch erstmal so aussehen, dass die Kinder die Brust beschnuppern, die Brustwarze ablecken. Manche Kinder saugen auch direkt los, aber andere brauchen erstmal ein bisschen Zeit, sich auch mit der Brust vertraut zu machen, mit der eigenen Zunge, mit dem Mund, ne, wie funktioniert das und saugen.
Wie mache ich den überhaupt auf den Mund?
Wie mache ich den auf den Mund? Und das benötigt dann vielleicht auch erstmal eine halbe Stunde, bis sie wissen, okay, jetzt mache ich meinen Mund auf, jetzt bin ich auch bereit, irgendwie zu saugen, die Brustwarze und den Brustwarzenvorhof in den Mund zu nehmen. Also macht euch da bitte gar keinen Stress, gar keinen Druck, sondern kommt erstmal an mit eurem Kind und schaut, wie sich es dann nach und nach etabliert und holt euch gerne dann Hilfe hinzu bei der nächsten Stillmahlzeit.
Ich sage auch immer ganz gern, das dient einfach mal dem Kennenlernen. Kennenlernen des Stillens für beide Seiten. Ne? Und das muss auch noch nicht eine ganze Mahlzeit sein. Das muss keine perfekte Mahlzeit sein. Ne? Man braucht ja auch einfach Moment, ne, um das eben zu erlernen für beide Seiten. Du hast das gerade schon so schön gesagt.
Und man ist ja auch mit Bestaunen noch so total beschäftigt. Ne? Ja. Also auch klar mit dem Stillen, aber dann muss man ja selbst auch erstmal schauen, oh, wie siehst du aus? Also
das passiert ja auch noch allerhand in der ersten Stunde. Ne? Wenn Geburtsverletzungen sind, müssen die versorgt, die noch vorher, das wäre nicht schlecht, wenn die noch vorher kommen, Frau Hebamme. Genau, dann wird man irgendwie frisch gemacht. Ne? Dann vielleicht will man sich auch nochmal umziehen.
Man umgelagert, vielleicht nochmal vom Kreisbett in das andere Bett. Ja. Der Umzug von Kreißsaal dann vielleicht auf Station oder in ein anderes Zimmer.
Man will auch was essen, vielleicht, wenn man total die ganze Zeit nichts gegessen hat, total erschöpft ist, jetzt auf einmal Hunger hat, Durst hat, wie verrückt.
Die U1 findet ja auch noch statt, Maße werden erhoben. Also da passiert ja wirklich allerhand. Und deshalb macht euch da bitte gar keinen Stress.
Wo wir gerade so darüber sprechen, ist auch etwas, was wir ja ganz häufig im Kreißsaal dann hören, wenn die Kinder das erste Mal an die Brust gehen. Ja, kommt da denn jetzt eigentlich schon was? Du hast vorhin schon gesagt, manche Frauen spüren das ja schon in der Schwangerschaft und sehen das, dass so ein paar Tröpfchen Milch das sogenannte Kolostrum abgehen. Bei manchen geht auch schon reichlich Kolostrum ab, schon in früheren Schwangerschaftswochen, bei manchen Frauen aber eben gar nicht. Ihr braucht euch da gar keine Gedanken machen, auch wenn ihr das bei euch nicht feststellt, nicht seht. Jeder produziert Kolostrum auf Vorrat schon in der Schwangerschaft. Sichtbar oder nicht, das hat die Natur einfach so eingerichtet. Und das sieht so ein bisschen gelblich dickflüssig, würde ich es jetzt mal beschreiben, aus, weil das einfach so ganz reich an Beta-Carotin ist. Und das hat so ein bisschen eben diesen gelblichen Farbton dadurch und ist sehr, sehr nährstoffreich. Und dadurch brauchen eure Kinder eben davon nur ganz wenig nach der Geburt und das ist schon völlig ausreichend und deswegen müssen das keine großen Mengen sein, bringt aber gleich immer den Irrglauben mit sich, ach, da kommt ja gefühlt gar nichts, weil es eben nur eine ganz geringe Menge ist an Kolostrum, die da bei der Stillmahlzeit eben aufgenommen wird.
Das Kolostrum ist auch sehr proteinreich, sehr arm an Fett und Zucker, also wirklich ideal für die ersten Lebenstage.
Weil leicht verdaulich.
Weil es sehr leicht verdaulich ist. Wie toll hat die Natur das eigentlich eingerichtet? Und das Kolostrum ist hochimmunologisch wirksam, denn es enthält eine große Menge Antikörper, wie zum Beispiel das Immunglobulin A. Und so findet in dieser Zeit auch so ein bisschen die erste Immunisierung, die erste Impfung kann man es fast nennen, statt durch das Kolostrum. Wie genial ist das eigentlich?
Verrückt, oder? Wie das alles so zusammenspielt, funktioniert. Es ist ja quasi nicht nur das. Das Kolostrum ist auch verdauungsfördernd, weil das ist Mekonium, dieses Kindspech. Das ist ja, wer mal Kindspech an der Hand hatte, das klebt ja wirklich wie Teer. Es hat nicht umsonst seinen Namen daher. Und das Kolostrum ist eben verdauungsfördernd und erleichtert dem Kind das Absetzen dieses Mekoniums, dieses ersten Stuhlgangs, weil der eben so klebrig zäh ist. Also was da alles zusammenspielt, macht man sich ja so gar keine Gedanken. Also ganz tolle Sache. Und was Kolostrum außerdem ist, es ist wundheilungsfördernd, das enthält nämlich Wachstumsfaktoren, welche den Gewebeaufbau und Schleimhautschutz fördern. Genial, oder?
Super genial. Du hast es zu Beginn auch schon gesagt, das Kolostrum reicht in kleinen Mengen aus, weil der Magen der Neugeborenen ja auch noch so klein ist. Der Magen eines Babys ist etwa kirschgroß und umfasst 5 bis 7 Milliliter.
Da sind die Eltern immer so erstaunt,
jetzt
wenn ich das erzähle.
5 bis 7 Milliliter, das sind wirklich 4 bis 5 Tropfen und genau die kommen aus eurer Brust raus und füllen somit den kompletten Magen eures Kindes. Und der wächst relativ schnell mit, denn bereits am 3. Lebenstag entspricht das Magenvolumen etwa der Größe einer Aprikose. Also man merkt schon, es wächst relativ schnell mit. Am 7. Lebenstag wächst der Magen auf die Größe eines Hühnereis. Ungefähr 60 bis 80 Milliliter passen hier in den Magen.
Und das macht ja auch total Sinn, weil man muss ja sehen, wir kommen gleich noch drauf, der Milcheinschuss kommt ja und dadurch steigert sich auch die Muttermilchmenge und dementsprechend auch das Volumen des Magens, was der überhaupt aufnehmen kann. Also total verrückt eigentlich, ne, wenn man sich das mal so vorstellt, ne, von so klein dann so groß und entsprechend angepasst, wie viel Muttermilch eben der Körper produzieren kann. Die Natur hat sich schon was dabei gedacht, wir müssen sie nur manchmal machen lassen eigentlich. Ne?
Und da versteht man vielleicht auch, warum Kinder alle 2 bis 3 Stunden sich melden, weil der Magen eben ein gewisses Volumen fassen kann, das noch so gering ist, dass man eben öfter eine Mahlzeit zu sich nehmen muss. Und deshalb sind auch diese Abstände da, sowohl tagsüber als auch nachts, weil sie eben abends nicht nur große Portionen essen können oder trinken können und das ausreicht, sondern sie es eben kontinuierlich brauchen, damit der Magen gut wächst, damit sie gut wachsen. Sie verbrauchen natürlich auch Energie, ne? Das findet natürlich sehr viel statt bei ihnen im Körper. Das kann man dann ein bisschen besser nachvollziehen und in manchen Situationen oder anstrengenden Nächten doch besser verstehen und akzeptieren, dass es so ist.
Wenn man es weiß. Und ich finde, man kann es bildlich manchmal einfach auch besser verstehen und auch mit Menschen erklären, weil das kennen, glaube ich, viele Frauen, wenn sie dann in den ersten Stilltagen sind und dann kriegen sie ungefragt ja oft auch Ratschläge, dann dein Kind wird doch nicht satt, jetzt gib doch da mal was dazu und deswegen weint das jetzt. Nein, also wenn man ganz klar damit argumentiert und das weiß man inzwischen sehr, sehr gut, wie groß ist die Größe des Magens, so und so ist die Muttermilchmenge in den ersten Tagen bis zum Milcheinschuss und dann macht das Sinn, dann ist das klar und dann kann man das auch gut verstehen und dann hat man auch gute Argumente, die man da einfach bringen kann.
Und deshalb auch wichtig nochmal zu sagen, vor allem, wenn der Milcheinschuss, der kann ja auch ein bisschen brauchen. Der ist jetzt ja nicht direkt nach der Geburt da. Das heißt, 24 Stunden nach der Geburt kann er beginnen, aber er kann auch bis zu fünf Tagen brauchen.
Und da kriegen Frauen solche Augen, wenn man das dann erzählt,
genau,
dass das völlig normal ist.
Und man sollte bei dem Stillen da dann einfach dranbleiben und sich auch von außen nicht verunsichern lassen. Was du gerade sagtest von wegen, das Kind hat jetzt Hunger, jetzt fütter doch auf jeden Fall mal zu. Denn eine wichtige Info vielleicht auch noch für euch. Das Baby bringt aus der Schwangerschaft einige Reserven mit und braucht in den ersten 24 Stunden noch keine Unmengen Milch. Jetzt muss man natürlich schauen, braucht der Milcheinschuss wirklich 5 Tage? Da muss man natürlich individuell immer noch mal schauen, reicht die Milch, die ihr dann schon habt, aus? Aber das sind individuelle Fälle, die man besprechen kann. In der Regel muss man sagen, reicht die Milch aus und das Baby bringt aus dem Bauch noch Reserven mit, die eigentlich bis zum Milcheinschuss relativ gut überbrücken. Trotzdem ist es wichtig, regelmäßig anzulegen in den ersten Stunden und Tagen, damit die Milchproduktion in Gang kommt. Also auch wenn man weiß, dass die Reserven da sind, Nachfrage bestimmt das Angebot.
Stillen nach Bedarf.
Stillen nach Bedarf und gerne in den ersten Tagen eben darauf achten, dass man regelmäßig an beiden Seiten anlegt, damit die Milch einfach gut in Gang kommt.
Jetzt haben wir schon so viel über Milcheinschuss gesprochen. Ihr wisst jetzt auch, wann der ungefähr zu erwarten ist. Wir verbildlichen ihn noch etwas mehr, wenn ihr noch keine Vorstellung davon habt, was auf euch zukommt.
Riesenbrüste.
Wenn ihr euch fragt, kann ich ihn verpassen? In der Regel verpasst man ihn nicht, vor allen Dingen nicht nach der Geburt des ersten Kindes, denn die Brüste werden schon voller, vielleicht auch ein bisschen fester, manchmal sogar auch etwas schmerzhafter oder sogar sehr schmerzhaft. Was sie auf jeden Fall meistens werden, sind berührungsempfindlicher. Und viele beschreiben das auch so ein bisschen wie, ja, plötzlich bin ich morgens aufgestanden oder dann abends, wo ich ins Bett gehen wollte, hatten die auf einmal so Hochglanzformat wie fürs Hochglanzcover, ne? Also das
hab
ist
ich schon
aber ich bin gespannt, Marie. Ich bin sehr gespannt, was da im Wochenbett auf uns zukommt.
So, welche Blusen platzen? Da bin ich auch
bitte
sehr
keine
gespannt.
Blusen. Bitte keine Blusen zum Hausbesuch.
Obwohl ich da auch sagen muss, es fällt ja auch immer unterschiedlich und individuell aus. Ne? Manche haben ja wirklich fast keine oder sehr kleine Veränderungen in der Schwangerschaft und im Wochenbett, dann geht es richtig los. Ne? Wie du sagst, die wachen am nächsten Tag auf und haben sehr volle, schmerzende Brüste. Andere haben das schon in der Schwangerschaft und das ist dann etwas abgeflachter im Wochenbett. Also es muss auch nicht immer der eine oder der andere Weg sein.
Es gibt auch einen schönen Mittelweg und manche haben gar keine Probleme.
Manche haben gar keine Probleme, die merken einfach nur, die Brust ist voller, sie ist schwerer, sie ist vielleicht auch berührungsempfindlicher oder an manchen Stellen etwas härter, aber die haben jetzt nicht diese Ziegelsteine, wie manche das auch beschreiben, in ihrer Brust. Also da ist es wirklich auch ganz individuell und kommt so ein bisschen auch auf euer Brustdrüsengewebe an.
Ich empfehle den Frauen, die ich betreue, sogar immer schon in der Schwangerschaft, für als Tipp nach der Geburt, fang frühzeitig mit einer Brustmassage an. Einfach, um das Gewebe weich zu halten, um das Gewebe aufzulockern, um einfach dem Kind auch zu erleichtern, an die Brust zu gehen. Und dann habe ich eigentlich so die Erfahrung gemacht, über die Jahre hinweg, dass die Frauen deutlich weniger Probleme mit dem Milcheinschuss haben, wenn die konsequent das nach der Geburt machen. Das muss noch nicht im Kreißsaal vor dem ersten Anlegen gemacht werden, sage ich immer, das ist Quatsch. Aber sobald dann der Moment gekommen ist, wo sie auf der wöchentlichen Station sind oder wenn sie ambulant nach Hause gehen, eben dann, wenn sie ambulant zu Hause sind, dann immer kurz 1 bis 2 Minuten Zeit nehmen pro Brust, die Massage durchführen und dann das Kind anlegen, das kann wahre Wunder bewirken.
Und falls ihr wirklich Probleme habt beim Milcheinschuss, was schon einige Frauen haben, kann es auch helfen, dass ihr entweder, wie Anja gerade schon erklärt hat, eine kleine Brustmassage macht oder auch gerne etwas kühlt. Mit Kühlpads oder auch mit Kohlblättern zum Beispiel zwischendurch. Lasst das gerne euch von eurer Hebamme einmal zeigen. Sanftes Ausstreichen bei sehr prallen Brüsten kann zum Beispiel auch helfen, die einfach ein bisschen zu entlasten. Vor allem auch, wenn die so ganz prall sind, dann ist wirklich die Brustwarze, auch wenn man eigentlich keine flachen Brustwarzen hat, spannend. Die sich dann so, dass die Kinder manchmal die Brustwarze und Brustwarzenvorhof gar nicht gut fassen können. Das heißt, das kann zum Beispiel auch nochmal helfen oder auch tolle Quarkwickel. Die machen wir ja und empfehlen wir auch sehr, sehr gerne. Da findet ihr auch nochmal ein paar Informationen auf unserem Blog oder auch auf unserem Instagram-Kanal zu. Das kann wirklich die Zeit des Milcheinschusses erträglicher machen.
Und schaut auch, wenn ihr einen Milcheinschuss habt und eigentlich denkt, ich möchte gerade nicht, dass überhaupt nur eine Lage Stoff an meine Brust kommt, weil es mir so unangenehm ist. Ihr müsst trotzdem in dieser Zeit schauen, dass ihr regelmäßig euer Kind anlegt, um die Brust eben zu entleeren und einen Milchstau zu vermeiden. Schaut, dass wirklich ja alle 3 Stunden, spätestens 4 Stunden, die meisten halten das aber während der Zeit des Milcheinschusses nicht aus, eher alle 2 bis 3 Stunden, dass ihr euer Kind anlegt, damit die Brust eben regelmäßig entleert wird.
Nach einiger Zeit, wir hatten es ja gerade vom Kolostrum, wird sich eure Milch auch verändern. So ungefähr ab dem 4. bis 10. Lebenstag geht es vom Kolostrum in die sogenannte Übergangsmilch über. Und da werdet ihr vielleicht auch merken, dass die Konsistenz sich etwas ändert, aber auch die Farbe. Das heißt, sie wird etwas weißlicher, sie wird etwas heller. Der Geschmack ändert sich auch, denn sie enthält mehr Fett und ist kalorienreicher.
Und dann war es das aber noch nicht, die Übergangsmilch. Ist ja nicht das, was uns eigentlich vorschwebt, wenn wir Muttermilch immer sagen. Denn Muttermilch ist die sogenannte reife Frauenmilch, die sich so ab der 3. Woche nach der Geburt des Kindes bildet und die sich immer ganz flexibel an den Bedarf eures Babys anpasst.
Was der Körper doch alles leistet. Und so wird sich die Muttermilch auch weiter über die Wochen und Monate auch hin verändern und sich eurem Kind immer anpassen. Je nachdem, wie groß es ist, wird sich die Muttermilch dahingehend mit verändern, dass sie kalorienreicher wird, mehr Fett enthält, mehr Proteine oder weniger. Dann kommt vielleicht eine Krankheitswelle. Ne?
Der Sommer, da wird sie wässriger.
Da wird sie wässriger. Und es passiert wirklich viel und die Muttermilch kann sich relativ schnell und zügig den aktuellen Gegebenheiten eures Kindes und von euch auch anpassen. Und das ist einfach ein reines Wunder, was der Körper hier macht. Jetzt kommen wir jetzt schon langsam zum Ende von Teil 1. Wir haben noch ganz viele tolle andere Themen. Wie funktioniert die Anlegetechnik richtig? Auf was soll ich da achten? Welche Probleme gibt es? Welche Herausforderungen? Das alles besprechen wir nächste Woche mit euch. Doch bevor wir jetzt diesen Teil ganz abschließen und zu unserer Community-Frage kommen, möchten wir euch bis nächste Woche schon mal mit auf den Weg geben. Falls ihr gerade schwanger seid, macht euch doch schon mal Gedanken, ob ihr gerne stillen möchtet oder eben auch nicht. Denn über das Stillen kann man sich in der Schwangerschaft schon ganz tolle Gedanken machen. Und auch mit dem Wissen, das wir euch aus dieser Folge schon mitgegeben haben, könnt ihr schon mal reflektieren. Möchte ich überhaupt stillen? Kommt sowas für mich in Frage? Möchte ich mich mit meiner Brust auseinandersetzen oder eben auch nicht?
Und manche Frauen verspüren keinen inneren Wunsch zu stillen. Auch das ist völlig okay. Wenn ihr jetzt gerade in euch reinhört und ihr spürt, nee, ich kann mir das absolut nicht vorstellen. Das geht für mich nicht zusammen. Ich möchte und ich kann mein Kind so nicht ernähren. Wichtig ist dann allerdings, dass ihr frühzeitig das Gespräch mit eurer Hebamme sucht und dann auch allerspätestens bei eurer Geburt mit den Geburtshelfern und Geburtshelferinnen, dass dann eben auch entsprechend über Alternativen gesprochen werden kann und die natürlich nicht nur besprochen werden, sondern euch auch Alternativen gezeigt werden können. Bevor wir weitermachen, gibt's eine Mini-Werbepause, heute mit unseren Produkten von Hallo Hebamme, die wir gemeinsam mit DM entwickelt haben. Bei Hallo Hebamme handelt es sich um eine exklusive Linie von insgesamt 13 Pflegeprodukten, wobei 4 für die Mama und 9 fürs Baby entwickelt sind. Denn aus unserer jahrelangen Erfahrung als Hebamme wissen wir gut, worauf es in der Zeit vor und nach der Geburt ankommt und haben daher jedes Produkt so gestaltet, dass es euch bestmöglich im Alltag unterstützt.
Unsere Produkte reichen von praktischen Pflegeartikeln für die Mama bis hin zu sanften Produkten für die Babyhaut. Wir haben dabei viel Wert auf hochwertige Inhaltsstoffe gelegt, weswegen wir besonders stolz sind, dass unsere Hautschutzcreme von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Ihr könnt unsere Hallo Hebammen-Produkte ganz einfach in allen DM-Märkten finden und euch selbst von der Qualität und Wirkung überzeugen.
Hallihallo!
Hallöchen!
Hallo!
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 Hallo Community!
Jetzt haben wir ganz viel gesprochen und jetzt seid ihr an der Reihe. Wir haben diese Woche nämlich einige Voice von euch erhalten und da freuen wir uns riesig darüber. Und wir wollen euch an der Stelle weiterhin ermutigen, traut euch, uns eure Sprachnachricht zu schicken, aber gerne auch natürlich eure Textnachricht, wenn ihr eine Frage habt rund ums Thema Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Babyzeit, aber vielleicht auch eine Frage zu uns. Und wir geben euch dafür nochmal unsere Handynummer. Das ist die 0152 088 302 03. Und wenn ihr gerade nichts zum Schreiben habt, wir verlinken euch die natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Hallo ihr zwei. Erstmal muss ich euch einen Riesenlob für euren Podcast aussprechen. Denn ihr schafft es immer wieder, in lockerer Atmosphäre so viel Wissen und Tipps zu vermitteln. Nun zu meiner Frage. Ich bin in der 34. Schwangerschaftswoche und betreibe 2 bis 3 Mal die Woche Krafttraining mit Eigengewichtsübungen und Widerstandsbändern. Nun hat mir aber meine Hebamme davon abgeraten, um bei der Geburt nicht zu fest von den Muskeln her zu sein. Wie seht ihr das? Kann man bis zur Geburt Training betreiben oder ist es dann eher kontraproduktiv?
Ja, Steffi, vielen Dank für deine Frage. Freuen wir uns sehr darüber.
Schöne Frage. Und ich glaube, eine Frage, die sich vielleicht auch viele schon gestellt haben, darf ich meinen Sport oder auch speziell, wie du auch, Steffi, Kraftsport in der Schwangerschaft weitermachen? Denn die körperliche Aktivität in der Schwangerschaft ist ja grundsätzlich empfehlenswert und auch Krafttraining, denn wir sagen, Sport ist wichtig, um fit zu bleiben in der Schwangerschaft, ne, und hat eben auch sehr viele positive Effekte.
Als allererstes fällt mir da eine bessere Haltung, ne, und weniger Rückenschmerzen. Wer einfach aktiver ist, hat da deutlich weniger Probleme. Man fühlt sich aber auch einfach besser, wenn man sportlich ein bisschen
man
aktiv ist.
Man kennt es ja, ne? Ja, die Dusche nach dem Sport,
Beste.
Das löst ja Glücksgefühle aus, bessere Kreislaufregulation. Jetzt muss man natürlich im Sommer ein bisschen aufpassen, dass man es da nicht übertreibt. Und wie gesagt, es ist eine tolle Vorbereitung auf die Geburt, weil die eben auch sehr anstrengend und kräftezehrend sein kann.
Jetzt hast du gerade gesagt, Steffi, du bist in der 34. Schwangerschaftswoche. Das heißt, du bist in deinem 3. Trimester. Wir sagen immer, und da kommt jetzt die gute Nachricht, grundsätzlich ist es schon möglich bei einer guten körperlichen Verfassung und auch wie bei dir, Steffi, du sagst, du machst das schon die ganze Zeit, das gehört irgendwie zu deinem Leben dazu, dann ist das schon möglich, auch im 3. Trimester noch Krafttraining zu machen. Wichtig aber immer, wenn keine Kontraindikationen bestehen, also wie zum Beispiel vorzeitige Wehentätigkeit oder eine Plazenta previa zum Beispiel.
Wichtig ist hier eben auch diese moderate Intensität, würde ich sie jetzt einfach mal nennen, zu haben. Das heißt, dass du hier jetzt nicht an deine absolute Grenze gehst, kurz bevor du umfällst oder versuchst in der Schwangerschaft jetzt wirklich das Maximum an Krafttraining zu erreichen, was du vielleicht vor Schwangerschaft auch noch nicht hattest. Wichtig ist es eher darauf zu achten, eine saubere Ausführung bei den Übungen oder bei dem Krafttraining zu haben und vielleicht das Gewicht ein bisschen zu reduzieren, sodass man Sport macht, aber dass der Fokus bei dem Krafttraining dann wirklich auf funktionellem Training liegt, also eher für Stabilität sorgt und schaut, dass man auch diesen Beckenbodentraining da einbaut und eben auch die Mobilität hier nicht vergisst.
Und deine Hebamme hat angesprochen, die Bedenken, dass du zu muskulös für die Geburt bist, zu fest, glaube ich, hat sie es beschrieben. Also was man schon sagen muss, ein muskulöser Körper hindert nicht automatisch am Gebären. Entscheidend sind nämlich immer die Weichheit einfach im Beckenbereich. Die spielt einen Faktor bei der Geburt. Und das ist noch viel wichtiger, die Beweglichkeit und Fähigkeit zur aktiven Entspannung unter der Geburt. Dass man da einfach loslassen kann. Und wenn man Krafttraining macht, schließt das ja nicht automatisch aus. Wichtig ist einfach auch da beim Training immer im Hinblick auf die Geburt, dass man eine gute Balance findet zwischen Spannung und Entspannung.
und sich eben so auch dann mit dem Körper wieder auseinandersetzt. Und ich glaube, die individuellen Erfahrungen sind hier eben auch besonders wichtig. Das bedeutet, das Training in höheren Schwangerschaftswochen kann sinnvoll sein, hängt aber auch stark vom Ausgangsniveau ab. Das heißt, hast du solches Training vor Schwangerschaft auch schon gemacht, dann ist das wunderbar und kannst es auch machen. Aber wie gesagt, es soll hier keine Leistungssteigerung stattfinden. Und wer schon regelmäßig auch in der Schwangerschaft Krafttraining gemacht hat, kann wirklich meistens weiter trainieren, eben angepasst. Vielleicht werden auch manche Übungen ein bisschen unangenehmer, weil der Bauch eben einfach auch viel größer ist, ne? Dann vielleicht auch teilweise ein bisschen im Weg, weil man die Beine oder auch die Knie nicht so richtig positionieren kann, wie es dann vielleicht nötig ist. Vielleicht kann man sich dann andere Übungen suchen, um eben dem Körper da nicht mit zu überfordern oder Übungen dann falsch auszuüben.
Was man aber schon sagen muss, neu damit in der Schwangerschaft zu beginnen, das ist eher nicht so eine gute Idee, weil damit sollte man echt vorsichtig sein, weil die Belastung, gerade wenn man Anfängerin ist, die könnte viel für die Muskulatur sein, aber vor allen Dingen auch für euren Beckenboden und auch für die Gelenke. Und wir Hebammen sagen da ganz gerne so als Faustregel gilt, die Schwangerschaft ist keine Zeit für sportliche Höchstleistungen oder eine neue Sportart, ne, oder Training, Neustarts.
Und Krafttraining geht wirklich auf den Beckenboden, wenn man es wirklich richtig trainiert, beziehungsweise sollte man dann vielleicht wirklich langsam damit starten, wenn die Rückbildung gut abgeschlossen ist, um neue Sportarten zu etablieren. Jetzt kommen wir aber nochmal drauf zurück. Steffi, du bist ja in der 34. Schwangerschaftswoche. Also wirklich hier Hochachtung, muss man hier auch nochmal aussprechen, dass du das auch in der Schwangerschaft weiter so durchziehst. Worauf sollte man dennoch achten? Wir hatten es schon kurz anklingen lassen, dass du die Übungen vielleicht einfach ein bisschen anpasst, dass kein aktives Pressen nach unten schon stattfindet, auch wenn du schon an der 34. Woche bist. Aber noch hat dein Baby im Bauch ja etwas Zeit zu reifen und zu wachsen. Das heißt, dass man nicht aktiv nach unten drückt, sondern eben schaut, dass wirklich die Übungen sich gut für dich anfühlen und eben auch Beckenboden schont. Auch wenn es gut ist, den Beckenboden zu aktivieren und zu trainieren, aber dass man da eben nicht zu arg Druck nach unten weitergibt.
Und ihn eben nicht überlastet. Außerdem wichtig ist es, keine Bauchpresse und keine isolierten Übungen für die geraden Bauchmuskeln durchzuführen, weil die haben schon genug zu tun, damit Platz zu machen für die Gebärmutter, die ja von Schwangerschaftswoche zu Schwangerschaftswoche immer größer wird und sich dementsprechend Platz macht, indem die geraden Bauchmuskeln zur Seite weichen. Und da ist es natürlich absolut kontraproduktiv, wenn ihr da noch zusätzlich Belastung drauf gebt.
Fokus könnt ihr deshalb auch gerne eher auf die Körperwahrnehmung nochmal stecken. Also ihr könnt eure Übungen auf jeden Fall machen, aber dann eben mit sehr großem Bewusstsein, schaut, wie sie sich anfühlen und baut vielleicht nochmal ein paar mehr Dehnübungen ein, Atemübungen, die euch auf die Geburt auch zusätzlich vorbereiten und vor allem auch vielleicht Mobilisationsübungen fürs Becken, dass ihr eben da auch Mobilisation nochmal in die Bänder bringt, damit eben euer Becken schön weich und geschmeidig für die Geburt ist und eben ihr dem Becken dann auch den Raum geben könnt.
Und ergänzend zum Krafttraining macht es vielleicht auch nochmal Sinn, sich über andere Sportarten Gedanken zu machen. Zum Beispiel Yoga kann super dazu kombiniert werden, Schwimmen, Spazieren gehen, einfach auch gezieltes Beckenbodentraining mit Fokus, aber mehr auf diese Entspannung. Ja, und wenn ihr das in eine schöne Kombination packt, habt ihr ein schönes Wochensportprogramm, wo ihr euch nicht überlastet und dann ist das natürlich eine schöne Kombi, eine schöne Abwechslung und deswegen nicht hinderlich für die Geburt.
Deshalb unser Tipp, Training auf jeden Fall ja, aber mit Körpergefühl und bei Unsicherheiten könnt ihr auch gerne auf Sportangebote für Schwangere nochmal zurückgreifen. Da gibt es ja wirklich tolle Angebote, die man machen kann. Ob es jetzt Wassertraining ist, Sportgymnastik oder ähnliches, schaut gerne mal in eurer Umgebung, was da einfach angeboten wird.
Und das geht übrigens auch für Frauen, die vorher vielleicht nicht sportlich aktiv waren, jetzt in der Schwangerschaft aber vielleicht die Zeit dafür finden, was zu machen. Also da könnt ihr gerne mal schauen, wenn ihr sagt, hier habe ich jetzt Lust irgendwie zu.
Und ein starker Körper kann eben bei Geburt gut unterstützen, haben wir auch schon gesagt, weil eben eine Geburt sehr körperlich anstrengend sein kann. Aber wichtig ist genauso die Fähigkeit, loszulassen und locker zu lassen, damit euer Kind gut geboren werden kann.
Wir haben ein Fazit für dich, Steffi. Ich glaube, du hast es schon rausgehört, Krafttraining ist nicht pauschal schädlich in der Schwangerschaft, da können wir dich beruhigen. Aber wichtig ist, es ist gut angepasst und vor allen Dingen achtsam durchzuführen. Und du brauchst keine Sorge und keine Angst haben, zu fest für die Geburt zu werden. Die besteht nicht. Aber wie gesagt, hör immer auf dein Bauchgefühl, hör in dich rein, passe Übungen an, schaffe eine gute Balance zwischen Anspannung und Entspannung, kombiniere das und dann kannst du bis zur Geburt sportlich weiter aktiv bleiben.
Unglaublich.
Das gibt's doch nicht.
Fantastisch.
Was ist das denn? Hallo, Entdeckung der Woche. Ich habe uns heute ein medizinisches Wunder in unsere Entdeckung der Woche mitgebracht. Nämlich, in Großbritannien wurde erstmals ein Baby von einer Frau geboren, welche zuvor eine Gebärmuttertransplantation erhalten hatte. Ist es nicht verrückt?
Das ist so irre.
Das habe ich gesehen und gelesen und dachte, ich muss es unbedingt heute mitbringen und mit dir besprechen. Die 36-jährige Grace Davidson wurde nämlich aufgrund des Meyer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndroms ohne funktionierende Gebärmutter geboren. Wenn ihr euch jetzt gerade gefragt habt, so schwieriger Name, was ist das denn eigentlich? Bei Meyer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom ist einfach eine Kombination vorliegend aus einer Uterusaplasie und Vaginalaplasie. Das heißt, Grace Davidson fehlen, beziehungsweise fehlten Vagina und Uterus. Um mal für euch so eine Einschätzung zu bekommen, wie häufig liegt das vor? Das ist etwa 1 zu 4.000 bis 1 zu 5.000 nimmt man an.
Hätte man jetzt mehr erwartet.
Hätte ich auch. Ich hätte sie höher gedacht, als ich
also
das recherchiert
hätte. Also hättest du jetzt
hatte.
Von 1 zu 90.000 oder so
oder
gesagt.
Ich hätte sogar noch, ich hätte es sechsstellig sogar gesehen.
Oder 120.000.
Ja, genau.
Aber 4 bis 5 haben das ja schon ein paar.
Mhm. Und trotz allem ist die Ursache des Syndroms derzeit, also im Jahr 2025, noch unbekannt. Aber was man vermutet, dass eine genetische und auch ein epigenetischer Defekt einfach dahinter liegt, dass die Vagina und der Uterus nicht ausgebildet sind. Und das Spannende daran ist, bis zum Zeitpunkt der Pubertät haben Betroffene meist gar keine Beschwerden bzw. Symptome. Die entwickeln einen ganz normalen weiblichen Phänotyp. Was jedoch ist, es besteht einfach eine Sterilität und eine primäre Amenorrhoe. Das heißt, die bekommen ihre Periode einfach nicht. Und zu diesem Zeitpunkt fällt das dann eben auf, dass irgendwas nicht stimmt. Was aber spannend ist, die Eierstöcke, die funktionieren eben ganz normal.
Und sind auch da.
Sind auch da, genau. Und deswegen habe ich euch Grace Davidsons Geschichte mitgebracht, weil ich finde sie ganz erstaunlich. Sie hat nämlich eine Gebärmuttertransplantation erhalten. Und zwar stammte die Gebärmutter von ihrer älteren Schwester Amy. Genau, und die Transplantation wurde im Rahmen eines Programms von Womb Transplant UK durchgeführt. Und hier spenden Lebendspenderinnen ihre Gebärmütter an betroffene Frauen.
Das ist ja toll.
Und in diesem Fall war es eben ihre Schwester Amy.
Oh, wie schön.
Das fand ich ganz erstaunlich, was heutzutage medizinisch möglich ist und was machbar geworden ist. Ist es nicht der absolute Wahnsinn? Ich finde es absolut erstaunlich, wie das so voranschreitet, welche Möglichkeiten geschaffen werden. Also.
Aber ganz toll, dass ihre Schwester das gemacht hat.
Finde ich auch. Denn dadurch wurde es eben möglich, dass nach der Transplantation der Gebärmutter ein Embryo durch die In-vitro-Fertilisation eingesetzt wurde und dann ja, sich entwickelt hat und jetzt geboren wurde. Und
auf welchem Wege, weißt du das?
Mit der Bauchgeburt, Kaiserschnitt, genau. 2 Jahre nach der Transplantation. Ich habe sogar den Zeitraum noch gefunden, wie lange es gedauert hat. Brachte Grace dann im Februar.
Aber schnell.
Ja, fand ich auch.
Also 2 Jahre sind jetzt ja auch keine Zeit. Also da muss man ja auch sagen, dass das Organ vom Körper angenommen werden muss.
Und du musst ja mal sehen, welche Belastung dieses Organ dann ausgesetzt wird direkt. Und das hat funktioniert. 2 Jahre nach der Transplantation im Februar 2025 brachte Grace ihre Tochter Amy Isabel. Amy?
Oh, sie hat ihre Schwester benannt.
Per Bauchgeburt zur Welt. Ist das nicht eine schöne Geschichte?
Schön.
Ich fand es ganz toll. Ich habe dann auch gleich nochmal so einen kleinen Ausblick gewagt und habe mich dann gefragt, wo ich das gelesen habe. Waren die damit jetzt federführend? Ist das das erste Baby, was auf diesem Wege geboren wurde? Aber nein, in Deutschland wurde bereits 2019 die ersten Kinder nach einer Gebärmuttertransplantation am Universitätsklinikum Tübingen geboren. Habe ich damals gar nicht mitbekommen.
Habe ich auch nicht mitbekommen.
Das ist ja eigentlich jetzt Tübingen auch, sind wir ja doch irgendwie verwandelt.
Also hättest du mich jetzt gefragt, hat es in Tübingen schon mal stattgefunden, hätte ich nein gesagt.
In Deutschland schon generell hätte ich gesagt nein.
Nee.
Hat mich auch gewundert, habe ich nicht mitbekommen. Und weltweit die erste Geburt nach einer Transplantation fand sogar schon 2014 in Schweden statt. Also das hätte ich bei Wer wird Millionär auf dem Stuhl definitiv falsch beantwortet.
Das hätte ich auch falsch beantwortet.
Da wäre ich auch der falsche Telefonjoker gewesen.
Das hätte ich nicht gewusst.
Hätte ich auch nicht gewusst. Und ich finde, das war auch gar nicht so publik. Und ich fand die Geschichte von Grace Davidson, die ging doch schon durch die Medien, sodass ich sie nicht mal in einem Fachportal gefunden hatte, sondern einfach beim normalen Schmökern durch die Tageszeitung. Und ich finde, diese erfolgreiche Geburt nach der Transplantation ist ein absoluter Meilenstein in der Reproduktionsmedizin. Und sie öffnet Türe und Wege für Frauen, die aufgrund der gesundheitlichen Vorgeschichte eben sonst nicht die Möglichkeit hätten, ein Kind zu gebären, dass die jetzt diese Möglichkeit bekommen. Ich finde das ganz toll.
Und es auch funktioniert.
Ja, dass das einfach geht, ja. Und ich finde, das gibt ja auch vielen Frauen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind oder die sich gerade vielleicht schon auf einer längeren Kinderwunschreise befinden, auch so Hoffnung, ne? Weil, ja, ich finde, in der Geschichte steckt irgendwie so ganz viel, was Hoffnung macht auf eine eigene Schwangerschaft und öffnet natürlich weitere Wege, weitere Möglichkeiten und zeigt, was die Medizin heutzutage schon imstande ist zu leisten. Und ich glaube, da wird die kommenden Jahre noch ganz viel mehr auf uns einfach zukommen und Möglichkeiten und Türen und Tore uns geöffnet werden. Und ich finde das ganz spannend, wie sich das generell auch gerade alles wandelt.
Was eine spannende Entdeckung der Woche. Danke, Anja, dass du die Geschichte mitgebracht hast. Das war mir tatsächlich nicht bewusst.
Ich habe das auch nicht gewusst. Ich habe das wirklich
und
noch nicht vorher
gelesen. Hat mein Tag erhellt, jetzt bin ich wieder schlauer. Vielen Dank dafür. Dafür ist auch die Entdeckung der Woche da. Somit sind wir auch schon am Schluss unserer Sendung, wollte ich schon sagen. Unserer Podcast-Folge.
Die Sendung mit der Maus ist schon wieder vorbei. Die Sendung mit Anja und Marie ist schon wieder vorbei.
Wir hoffen, dass wir euch heute einige Informationen noch mit auf den Weg geben konnten und freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, zu Teil 2 dann. Ich freue mich schon mit dir, das Thema weiter zu beleuchten.
Ich freue mich auch riesig.
Falls ihr dann den nächsten Teil, aber auch generell keine Podcast-Folge mehr von uns verpassen wollt, abonniert doch gerne unseren Kanal und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Egal, ob es nur ein paar Sternchen sind oder auch etwas schriftlich Verfasstes, wir freuen uns wirklich sehr darüber, eure Nachrichten zu lesen. Und ja,
dann sehen wir uns.
Sagen.
Dann sehen wir uns, sage ich schon.
Wir das
hören
sehen wir.
Und
guck,
sehen
Sendung
uns.
Sehen, hören und sehen. Ich sage es immer wieder.
Ich bin bereit für die Fernsehkarriere. Jetzt ist es soweit.
Also, Video Productions.
3, 2, 1. Wir hören uns nächste Woche wieder. Eure Anja
und Marie. Hallo Hebammenzeit ist eine Produktion von Hallo Hebamme.
Executive Producer Lena Spannagel und wir, Anja Stern und Marie Kuhn.
Schnitt und Sound Justin Scaria.
Redaktionelle Unterstützung Nora Helmel.
Vermarktung Silvia Körner.
Wir hatten euch einen Matcha versprochen, ihr Lieben. Zur nächsten Aufnahme ist der dann da. Sorry!